Herzlich willkommen zu Feel Good, Live Better, dem Podcast von Premium Quarterly. Wie in unserem Printmagazin geht es hier um Health und Wellbeing und darum, wie wir ein gesundes und vor allem glückliches, langes Leben führen können. Zur Seite steht uns dabei unser Premium Medical Circle, ein deutschlandweites Netzwerk herausragender Ärztinnen und Ärzte. Ich bin Stefanie Norreuter, die Herausgeberin von Premium Quarterly, und ich treffe Expertinnen und Experten aus ganz unterschiedlichen Bereichen wie Mental Health, Frauengesundheit, Augen- und Zahnheilkunde, Orthopädie, Psychosomatik, ästhetische Medizin oder Digital Health. Heute sind Professor Dr. Franz Bader, ärztlicher Direktor der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Minimalinvasiver Chirurgie am Münchner Isar-Klinikum und Gastroenterologe Dr. Bernd Birkner, Präsident des Netzwerks gegen Darmkrebs, meine Gäste. Sie setzen sich unter anderem dafür ein, dass eine Koloskopie in bestimmten Fällen künftig bereits ab 40 Jahren von den Krankenkassen übernommen wird und nicht erst, wie im Moment üblich, ab 50 Jahren bei Männern und 55 Jahren bei Frauen. Weshalb das so wichtig wäre, warum jeder regelmäßig zu Darmspiegelungen gehen sollte und was im Gesundheitssystem noch verändert werden müsste, um Darmkrebs künftig zu vermeiden, darüber spreche ich jetzt gleich mit den zwei Experten. Lieber Dr. Birkner, lieber Professor Dr. Bader, ich freue mich wahnsinnig, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Gäste zu sein. Dr. Birkner, Sie setzen sich dafür ein, dass eine Darmkrebsvorsorge künftig bereits ab 40 Jahren von den Krankenkassen bezahlt wird, zumindest in bestimmten Fällen. Weshalb schon so früh?
Also wir wissen, dass es jetzt eine Tendenz gibt, dass die unter 50-jährigen Menschen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben, an Darmkrebs zu erkranken. Das wissen wir seit einigen Jahren. Die Darmkrebsfrüherkennung kann aber erst mit 50 in Anspruch genommen werden. Und natürlich haben wir diese Bevölkerungsgruppe im Auge. Und wir wollen sie natürlich auch an der Darmkrebsfrüherkennung teilhaben lassen. Deshalb kämpfen wir dafür, dass wir die Altersgrenze von 50 herabsetzen, so wie es die Amerikaner bereits getan haben, die nämlich jetzt bereits ab 45 dazu auffordern, die Bevölkerung zur Darmkrebsfrüherkennung zuzulassen.
Sie beide sind im Netzwerk gegen Darmkrebs aktiv, Dr. Birkner als Präsident, Professor Dr. Bader als Mitglied. Worin sehen Sie Ihre Hauptaufgabe? Was sind im Moment Ihre wichtigsten Pläne?
Also der Grund des Netzwerks gegen Darmkrebs ist, um das mit ganz dürren Worten zu sagen, Aufklärung, Aufklärung, Aufklärung. Das ist unser wichtigstes Ziel. Und was uns so antreibt, ist ein ganz einfacher Grund. Der Darmkrebs ist eigentlich die einzige Krebserkrankung des Menschen, die bei strenger und lückenloser Vorsorge zu etwa 90-95% vermeidbar ist.
Welches sind die Hauptrisikogruppen, Männer und Frauen, Alter, familiär, Vorbelastung? Was würden Sie sagen, ist der Hauptrisikofaktor?
Also grundsätzlich unterscheiden wir zwischen einer Bevölkerungsgruppe, die ein sogenanntes durchschnittliches Risiko hat. Das ist ja auch schon beim Darmkrebs relativ groß. Immerhin ist der Darmkrebs die zweithäufigste Krebserkrankung, die bei Männern und Frauen zum Tod führt. Und natürlich ist es ganz wichtig zu wissen, dass es Risikogruppen gibt. Und diese Risikogruppe, die am deutlichsten hervorsticht, dabei vor allen Dingen auch zahlenmäßig, ist das familiäre Risiko. In dem Moment, in dem ein Mitglied in einer Familie an Darmkrebs erkrankt, haben alle anderen Mitglieder dieser Familie ein erhöhtes Risiko. Das gilt sowohl für erstgradig Verwandte als auch für zweitgradig Verwandte, also Onkel und Tanten. Und auf diese Risikogruppe achten wir ganz besonders, weil die erstens früher als die durchschnittliche Bevölkerung und häufiger einen Darmkrebs bekommen, und die müssen wir ganz besonders versorgen, und dafür haben wir uns auch gekümmert mit unserem Innovationsfondsprojekt Farcor, was hier in Bayern 3 Jahre lang gelaufen ist.
Haben diese Patienten denn den Anspruch, schon früher eine Koloskopie zu machen, gesetzlich?
Also der Anspruch für die gesetzliche Darmkrebsfrüherkennung, das sogenannte organisierte Darmkrebsfrüherkennungsprogramm, das ist altersabhängig, und die Anspruchsberechtigung beginnt erst bei Männern mit dem 50. Lebensjahr, bei Frauen mit dem 55. Lebensjahr für die Darmspiegelung, nicht für den Stuhltest. Beim Stuhltest ist es so, dass Männer und Frauen ab dem 50. Lebensjahr einmal jährlich in den nächsten 5 Jahren einen Stuhltest durchführen können, der ebenfalls geeignet ist, Darmkrebs zu verhindern.
Wie kann ich mich denn am besten dafür schützen?
Tja, es gibt 2 verschiedene Möglichkeiten. Wir unterscheiden die sogenannte primäre Prävention von der sekundären Prävention. Die sekundäre Prävention ist die Früherkennung. Warum Früherkennung? Weil wir beim Darmkrebs die sehr, sehr gute Situation haben, dass Darmkrebs zu über 90% aus Vorstufen entsteht, die wir entdecken können, eben durch einen Stuhltest oder durch die Darmspiegelung. Und wenn diese Vorstufen entfernt werden, dann sinkt das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken, um 70%. Damit ist das, was auch Professor Bader gerade gesagt hat, erfüllt. Wir können mit der Darmkrebsfrüherkennung signifikant Darmkrebsfälle und vor allen Dingen den Tod an Darmkrebs verhindern.
Von Polypenbildung bis zur Entartung, in welcher Zeit kann Darmkrebs entstehen?
Das ist sehr unterschiedlich. Ich sage, der klassische Polyp oder das klassische Adenom hat eine Entartungszeit zwischen 5, manchmal sogar 10 Jahren. Da gibt es aber spezielle Untergruppen, sogenannte serratierte Adenome. Das sind so flache, rasenartig wachsende Neubildungen, die eine deutlich höhere Entartungsfrequenz haben. Das geht schon von 1 Jahr bis zu 2 Jahren. Und diese Patienten, wenn man die detektiert hat, müssen, wie der Dr. Birkner das eben schon erläutert hat, dann in ein wirkliches, sehr engmaschiges Nachsorgeprogramm. Für die Normalbevölkerung gilt, und da lehnt sich der Chirurg ein bisschen weiter aus dem Fenster, als der Gastroenterologe das tun darf. Der Chirurg ist dafür, dass ab 40 alle zur Darmspiegelung gehen. Und wenn Sie das jetzt mal ganz grob gesagt alle 5 Jahre tun, würden wir 80% aller Krebserkrankungen verhindern. Und das wäre natürlich schon was Großartiges.
Bei Darmkrebs gibt es verschiedene Stadien. Was genau versteht man darunter?
Also die Stadien definieren sich erstens immer nach der Eindringtiefe in die Darmwand. Die Darmwand besteht aus verschiedenen Darmwandschichten. Und je nachdem, in welcher Schicht und bis zu welcher Schicht der Tumor sich durchgearbeitet hat, unterscheiden wir bestimmte Stadien und zusätzlich dann noch, das kann aber der Chirurg eben sehr gut und dazu brauchen wir auch den Chirurgen, die Lymphknoten. Wir haben ja immer Lymphknotenstationen zu jedem Abschnitt auch unseres Darms und unserer Organe im Bauch. Und diese Lymphknoten sind eben ganz wesentlich, um das Risiko zu beurteilen und damit natürlich das Risiko, auch damit die Stadiensituation zu beurteilen. Und je größer, je höher das Stadium ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch an diesem Tumor dann auch leider stirbt. Und was vielleicht nochmal ganz wichtig ist, da muss ich natürlich unseren Kollegen Professor Bader dazu heranziehen. Es gibt auch einen alten Spruch von einem sehr bekannten Chirurgen hier aus München, dem Professor Siebert, der immer gesagt hat, ich bin der Chirurg und ich heile die Patienten. Und er kann es auch tatsächlich, denn wenn er einen Frühstadienkrebs, Darmkrebs entfernt, ist dieser Mensch geheilt. Und das ist etwas, was wir natürlich immer wollen. Wir wollen diese, wenn überhaupt ein Tumor entstanden ist, immer in einem Frühstadium erfassen. Und das kann man eben auch mit der Früherkennung. Und diese Patienten in den Stadien UCC 1 oder 2, also das sind die frühen Stadien, die sind mit der chirurgischen Intervention geheilt.
Dem kann ich nur zusprechen und das kann ich auch nur insofern ergänzen, dass die Heilungsraten in diesen Stadien natürlich sehr, sehr hoch sind. Und was auch stimmt, ist, dass bereits im metastasierten Stadium, auch wenn Lymphknoten befallen sind, das Kind noch nicht in den Brunnen gefallen ist. Bei guter Chirurgie, bei guter minimalinvasiver und robotischer Chirurgie und gegebenenfalls einer adjuvanten Chemotherapie, also einer Chemotherapie, die sich an die Operation anschließt, sind die Heilungschancen ebenso deutlich höher und selbst wenn die Leber und die Lunge befallen ist, haben wir in speziellen Therapiekonzepten und an Zentren immer noch eine Heilungsrate, die etwa zwischen 35 und manchmal sogar 50% liegt. Also auch da ist es ganz, ganz wichtig, dass diese Patienten an Zentren gelangen, die sich mit dieser Erkrankung auskennen und die eben ganz vorne dabei sind an den wissenschaftlichen Erkenntnissen und die Patienten dann in die entsprechenden Therapien einschleusen können.
Vielleicht noch von mir eine Bemerkung als Kompliment an einen guten Chirurgen. Was wir ja auch gelernt haben, wir als Gastroenterologen sind ja auf den Chirurgen angewiesen und der Chirurg ist auf uns als die Gastroenterologen mit dem Endoskop angewiesen. Was aber ganz entscheidend ist, und das gilt ganz besonders für die Chirurgie, das ist das atraumatische Arbeiten. Und es ist ja gerade eben die Robotik angesprochen worden von Professor Bader. Da hilft uns wahrscheinlich in Zukunft ganz besonders in der atraumatischen Operationstechnologie die Robotik. Denn je geringer der Tumor betastet, je geringer der Tumor einer mechanischen Drucksituation ausgesetzt wird, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Tumor auch noch während der Operation streut. Und deshalb ist eben die Erfahrung eines Chirurgen auch mit der neuen Technologie ganz essentiell für den Erfolg dieses Eingriffs.
Wie äußert sich Darmkrebs im Anfangsstadium?
Im Anfangsstadium gar nicht. Also gar nicht sozusagen als Symptome. Also wir unterscheiden ja immer zwischen Symptomen und zwischen Zeichen. Ein Zeichen zum Beispiel eines Tumors ist Blut im Stuhl. Deshalb gilt für uns, und das haben wir auch mal in einer großen Untersuchung hier in Bayern nachgewiesen, ein wirklich signifikantes Anzeichen einer Läsion oder eines Tumors, beginnenden Tumors im Darm, ist sichtbares Blut. Und darauf weise ich auch immer wieder hin, das nicht abzutun, das sind Hämorrhoiden. Nein, das kann ein Fehl- und ein Trugschluss sein. Das kann ein Tumor im Enddarm sein, also im Rektum. Und dieses Zeichen muss man realisieren und muss es einer Abklärung zufügen. Andere Symptome jetzt, wie zum Beispiel Schmerzen oder Darmverhalt oder solche Dinge oder auch Wechsel der Stuhlgewohnheiten, sind keine spezifischen und signifikanten Symptome eines Tumors. Das ist ja das Problem. Deshalb sagen wir, geht zur Früherkennung, damit man früh erkennt, was im Darm ist. Weil wenn Symptome auftauchen, ist es meistens schon zu spät.
Aber man kann jetzt auch nicht sagen, dass Frauen das anders empfinden als Männer, wenn sie Symptome haben. Das ist eigentlich gleichermaßen.
Also die Schmerzen zum Beispiel, die jemand durch einen wachsenden Tumor hat, der einen Darmverschluss verursacht, die sind bei Männern und Frauen gleich. Das einzige Problem, was natürlich bei Frauen eine gewisse Rolle spielt, ist, wenn nicht differenziert werden kann zwischen einem Blutabgang aus der Scheide und einem Blutabgang aus dem After. Und das ist natürlich manchmal ein bisschen schwierig, speziell bei älteren Frauen vielleicht. Aber da ist etwas, wo wir immer wieder sagen, jedes Anzeichen von Blut, deshalb ist ja das Blut auch rot. Und rot ist für uns Signal, ein Alarmsignal. Das muss immer geklärt werden.
Professor Bader, was passiert, wenn ein Stück des Darms entfernt werden muss?
Also das hängt entscheidend davon ab, welches Stück des Darmes das ist. Wir Menschen sind ja gesegnet, ich sage meinen Patienten immer, mit 200% Darm. Unser Dickdarm ist etwa 1,50 Meter lang. Wir kommen aber aus mit wahrscheinlich 40, 50 Zentimetern. Der Dickdarm ist ja ein ganz faules Organ und macht im Grunde nichts, als dem schon verdauten Stuhl, der aus dem Dünndarm kommt, Wasser zu entziehen, also ihn einzudicken. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf der rechten Seite einen Krebs hat und man die rechte Seite des Dickdarmes entfernen muss, so ist es in den ersten Tagen, vielleicht in den ersten Wochen noch vergesellschaftet mit einer gewissen Stuhlunregelmäßigkeit. Sprich, man geht ein bisschen häufiger zur Toilette und man hat einen gewissen Unterschied in der Konsistenz. Das wird sich aber in aller Regel einspielen, wenn der Darm gelernt hat, auf der etwas geringer verbleibenden Strecke mehr zu tun, sprich mehr Wasser rückzuresorbieren, dann lernt ihr das sehr schnell. Das gilt eigentlich für fast alle Abschnitte des Dickdarms bis auf den Mastdarm. Der Mastdarm hat eine ganz spezielle Funktion. Das ist nicht nur ein, in Anführungsstrichen, ein Rohr wie der Dickdarm, sondern hat so eine gewisse Amphorenform und hat auch Dehnungsrezeptoren dort drin. Und wenn da Stuhlgang hineinkommt in den Mastdarm, also das Ende des Darmes, dann muss man ja nicht gleich auf die Toilette, sondern der fühlt sich. Und wenn dieser Teil entfernt ist, dann sind die Stuhlgewohnheiten schon anders. Da gibt es dann schon Nachteile. Also so gut wie der liebe Gott können wir es Chirurgen dann doch nicht, auch wenn wir uns sehr bemühen und versuchen, so gut zu rekonstruieren, wie wir es eben können. Aber das hat dann schon Implikationen auf die Stuhlgewohnheiten. Was viele Patienten natürlich umtreibt, ist, bin ich dann inkontinent oder brauche ich einen künstlichen Darmausgang oder bin ich an zu Hause gefesselt? Das ist mit den neuesten Techniken in der Regel vermeidbar. Also ganz, ganz viele Operationen, die man früher mit einem dauerhaften künstlichen Darmausgang beendet hat, das ist jetzt nicht mehr ausgeschlossen, aber in aller Regel ist das vermeidbar und im Endeffekt dann auch mit einer sehr guten Funktion und Lebensqualität verbunden.
Wie hat sich die Koloskopie entwickelt? Stichwort KI.
Also die Koloskopie gibt es schon lange. Das heißt, das Betrachten mit einem Rohr des Innenlebens unseres Darms, das gibt schon lange. Früher waren das starre Geräte und man hat vielleicht gerade mal 15 oder 20 Zentimeter einsehen können bei der Rektoskopie. Durch die Einführung der flexiblen Videoendoskopie, vorher waren das optische Geräte, flexible optische Geräte, dann wurden es eben Videoendoskope, die mit einem Chip ausgestattet sind, die dann das, was man sieht im Darm, aufnehmen und auf einem Bildschirm präsentieren. Das ist heute so weit fortgeschritten, dass wir in einer ganz exzellenten Situation sind, dass wir hohe Auflösungsfähigkeiten haben. Wir haben zusätzlich Hilfsmittel durch Software. Da gibt es eine Kontrastverstärkung, die dann eben Veränderungen, auch flache Veränderungen im Darm, die ja gefährlich sein können oder sehr gefährlich sein können, besser erkennen können. Und diese Entwicklung hört nicht auf. Und natürlich hat sich die KI auch mit dem Thema befasst. Und es gibt auch gerade eben eine sehr schöne Arbeit darüber, dass es einen mittlerweile etablierten Einsatz für die KI bei der Koloskopie gibt, nämlich der Detektion von Polypen. Und die kann tatsächlich KI unterstützen und man findet dann zu 20% mehr Polypen, wenn man die KI dazu benutzt. Es ist aber nicht so, dass es den Menschen ersetzt. Es muss immer noch einen Untersucher geben, der in der Lage ist, dieses Gerät so zu führen, dass es möglichst wenig atraumatisch für den Patienten ist, geschweige denn, dass es überhaupt Komplikationen geben kann. Denn die schlimmste Komplikation, die dann eben beim Chirurgen landet, ist eben die Darmwanddurchstoßung, die Perforation. Und dazu braucht es, wie beim Chirurgen auch, ein gutes Händchen, atraumatisches Arbeiten und viel Erfahrung.
Wo bilden sich die häufigsten Metastasen?
Wir unterscheiden zwischen sogenannten Fernmetastasen und lokoregionären Metastasen, also lokal um den Tumor rum. Das sind die Lymphknoten. Das ist sozusagen die erste Filterstation, die meistens befallen ist. Und die zwei Hauptmetastasierungsorgane beim Dickdarm und auch beim Mastdarmkrebs sind die Leber und die Lunge. Deswegen machen wir bei jedem Patienten, der einen Darmkrebs diagnostiziert hat, auch ein sogenanntes Staging. Das heißt, man untersucht den Patienten hinsichtlich dieser Erkrankungsausbreitung. Hat er Metastasen oder hat er keine? Und deswegen macht man eigentlich fast immer ein CT vom Thorax, also vom Brustkorb und vom Bauchraum und Becken, um zu gucken, ist da was oder ist da nichts.
Dr. Bückner, wie machen Sie den Menschen Mut, regelmäßig zur Darmkrebsfrüherkennung zu gehen?
Das ist eine sehr gute Frage. Wie macht man Menschen Mut? Indem man sie positiv motiviert. Und es gibt zwei Wege, die da sehr wichtig sind. Das eine ist, das Beispiel aufzuzeigen, dass diese Darmkrebsfrüherkennung wirkt. Wir können sagen, in den letzten 20 Jahren haben wir durch die Darmkrebsfrüherkennung etwa 350.000 Fälle an Darmkrebs verhindert. Und wir haben dafür gesorgt, dass circa 150.000 Menschen nicht an Darmkrebs gestorben sind. Und das ist die eine Motivation. Die zweite Motivation ist etwas, das betrifft das tägliche Leben. Wir haben gerade eine neue Studie gesehen, in der 80% derjenigen, die zur Darmkrebsfrüherkennung gehen dürfen, nur 40% davon gehen, 80% sind motiviert. Die Frage ist, was hindert einen motivierten Menschen, es zu tun? Und das sind natürlich immer verschiedene, jetzt sage ich mal, Hindernisse, die auftauchen. Und die liegen unter anderem auch zum Teil in unserem System und zum Teil in den Menschen selber. Denn sie wissen selber, die Zeit ist nicht vermehrbar. Und wer die Zeit mit anderen Dingen verbringt, außer auf seine Gesundheit zu achten, tut's dann auch nicht.
Absolut. An Sie beide gerichtet, der März gilt als Darmkrebsmonat. Welche Initiativen werden Sie in diesem Jahr starten?
Also wir machen ja immer Folgendes. Wir machen ja gemeinsam mit der Felix-Burda-Stiftung, deren Kurator ich seit Anfang an auch bin, und dem Netzwerk gegen Darmkrebs machen wir einen Darmkrebsmonat März und rufen ihn aus zu dem Monat, in dem die Bevölkerung ganz intensiv aufgerufen wird, die Darmkrebsfrüherkennung in Anspruch zu nehmen. Und in diesem Zusammenhang haben wir im Netzwerk eben verschiedene Kooperationspartner und auch Mitglieder, Firmenmitglieder, die für sich Projekte machen. Und ich fördere eins ganz besonders, nämlich die Unternehmensprojekte zur Darmkrebsfrüherkennung. Denn wir müssen mit der Prävention in die Lebenswelten gehen. Und eine wichtige Lebenswelt ist die berufliche Lebenswelt. Und Sie wissen, für ein Unternehmen sind gesunde Mitarbeiter ein wertvoller Schatz, denn damit können Sie Gewinne und Umsatz generieren mit gesunden Mitarbeitern. Und deshalb ist gerade die betriebliche Vorsorge ein ganz wichtiger Faktor. Und wir werden auch wieder mit einzelnen Firmen und Unternehmen solche Projekte machen. Wir selber machen ein Auftaktsymposium am 26. Februar diesen Jahres, wo wir Wissenschaftler holen, die über die primäre Prävention sprechen werden, das heißt über Ernährung, Bewegung, Mikronährstoffe, Nahrungsergänzungsmittel und über die Digitalisierung. Und das wird sehr interessant, beginnt um 16 Uhr am 26. Februar online und dann abrufbar über StreamItUp. Dort können Sie dann sehen, was wir derzeit über die primäre Prävention, Schwerpunkt primäre Prävention zur Darmkrebsfrüherkennung zu präsentieren haben und was wir wissen und was wir noch brauchen.
Das sollte sich jeder merken, diesen Termin.
Dem ist im Grunde aus Sicht des Netzwerks gegen Darmkrebs fast nichts hinzuzufügen. Vielleicht ergänzend noch, wir als Chirurgen stehen ja schon sehr an der Front, und wenn Sie dann Patienten haben, die in ihren 20ern und 30er Jahren zu Ihnen kommen mit fortgeschrittenen Darmkrebs, dann empfinden Sie das fast als persönliche Niederlage, vor dem Hintergrund zu wissen, dass das eine vermeidbare Erkrankung ist. Was machen wir jetzt damit? Wir müssen natürlich auch diese jungen Menschen erreichen, weil Darmkrebs ist nicht eine Erkrankung des alten Menschen, statistisch gesehen natürlich schon, aber es erkranken einfach immer viel mehr und häufiger junge Menschen, und die erreichen wir natürlich über die sogenannten Social-Media-Kanäle. Und das haben wir uns schon auf die Fahnen geschrieben, dass wir auch über diese Bereiche einfach sehr viel mehr tun müssen, sodass Social Media auch mal was Sinnvolles leisten kann.
Sehr kluger Satz, absolut. Wir werden das auf jeden Fall unterstützen. Lieber Dr. Birkner, lieber Professor Bader, ich danke Ihnen sehr für dieses sehr aufklärende Gespräch.
Gerne.
Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie diesen Podcast abonnieren, damit Sie keine Folge verpassen.